Ja, danke fürs Lesen. Das war sicher ein anstrengender Text zum Vorlesen und wahrscheinlich auch zum Zuhören. Aber ich glaube trotzdem, dass es ganz gut ist, solche Texte auch mal im Zusammenhang zu hören. Auch wenn wir uns jetzt sicherlich beim einmaligen Zuhören nicht jedes Detail gemerkt haben. Aber das ist im Endeffekt, glaube ich, jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin an diesem Text so für mich hängen geblieben, weil es um das Thema Anbetung geht in diesem Text. Das war zumindest meine erste Annäherung, als ich mich damit beschäftigt habe. Da waren ein paar schöne Aussagen, die in diese Richtung gehen. Aber wenn man den Text dann so ein, zweimal gelesen hat, merkt man dann doch, dass auch ein paar andere Gedanken noch drinstecken, die man vielleicht erst so vordergründig gar nicht im Blick hatte. Es geht im weitesten Sinn um eine Krisenzeit, in der der Josaphat mit seinem Volk steckte. Krise, Krieg sogar, kämpferische Auseinandersetzung. Das ist ein großes Thema, was uns im Alten Testament sicherlich auch immer wieder beschäftigt. Darum soll es heute Morgen jetzt eigentlich auch gar nicht vordergründig gehen. Aber ich denke, wenn wir so in unsere Nachrichten gucken, merken wir einfach, wie schnell auch uns Krisen überrennen, ohne dass man da im Traum dran gedacht hätte, ohne dass man da einen Einfluss drauf hat. Dann können wir an die Atomkrise in Japan denken, die uns so aus der Entfernung zumindest betrifft, die uns sicher stark bewegt. Da können wir an Libyen denken und mir ist das so aufgefallen oder deutlich geworden, wenn man mal so 20 Jahre zurückdenkt, so ein Gedanke, dass Deutschland sich da außerhalb seiner eigenen Grenzen irgendwie mit Waffen an irgendwas beteiligen sollte, völlig undenkbar, dieser Gedanke. Und heute bekommt ein deutscher Außenminister Vorwürfe gemacht, wenn er ein Nein dazu hat. Interessant, wie sich die Zeiten verändern und wie man in Dinge, in Krisen hineinrutschen kann, ohne dass man da letztlich so direkt zunächst was dafür kann. Josaphat und Israel ging es hier auch so. Kriegssituationen, sie standen unter Druck, sie mussten reagieren auf diese Situation. Und mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich finde es spannend, wie der Josaphat und das Volk Israel mit dieser Krisensituation umgeht. Da werden uns einfach so ein paar Stichpunkte hier in diesem Text genannt, auf die ich eingehen möchte. Josaphat, der König, der Verantwortung hatte für sein Volk, so heißt es hier zunächst, er fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Der erste Schritt in dieser Not, wo man nicht weiß, wie es ausgeht, wo man letztlich nicht die Gewalt darüber hat und auch nicht die Gewissheit, wie es werden wird und was passieren kann. Der erste Schritt, was der Josaphat, ein gläubiger König in diesem Fall, tut, er sucht Gott, er betet. Das ist das, was ihn bewegt. Und nicht nur das, er leitet das ganze Volk an oder ermutigt das ganze Volk, Gott zu suchen und diesem Gott, der sie in der Vergangenheit geführt hat und dem sie ja Vertrauen schenken, diesen Gott zu begegnen, diesen Gott zu suchen. Vor allem anderen ist dem Josaphat das offensichtlich wichtig, als geistlichen Führer seines Volkes, so muss man ihn ja bezeichnen, dieses Volk in die Gegenwart Gottes zu führen und zum Beten anzuleiten. Man kann in so einer Situation sicherlich auf viele Gedanken kommen. Man hätte ja Verhandlungen führen können. Haben sie sicher auch gemacht, in irgendeiner Form. Man kann das Volk, die Truppen mobilisieren, man kann sich eine Strategie ausdenken, man kann nach Verbündeten suchen, um eine solche Situation in den Griff zu bekommen. Da kann man sehr viel in sehr unterschiedlicher Weise aktiv werden und Dinge in Bewegung setzen. Und offensichtlich, zumindest wird es hier so geschildert in dem Text, ist das, was dem Josaphat vordergründig wichtig war, den Herrn zu suchen. Und diese ganze Notsituation, wo sie nicht wussten, wie es ausgehen wird, Gott anzubefehlen und das ganze Volk zu motivieren, gemeinsam zu Gott zu beten. Und auch das, was Josaphat betet, ist interessant. Da geht es nicht nur um seine Anliegen. Der längste Teil dieses Gebetes, ich will das jetzt nicht alles nochmal vorlesen, der längste Teil dieses Gebetes beschäftigt sich mit der Größe Gottes. Josaphat fängt an, Gott zu beschreiben, über seine Größe zu staunen, sich das bewusst zu machen, wer Gott wirklich ist. Und im nächsten Schritt erkennt er seine eigene Schwäche und formuliert das auch vor Gott. Ja, ich bin schwach, ich habe keine Kraft, mir fehlt das Entscheidende, um auch aus dieser Not herauszukommen. Und er wendet sich mit der vertrauensvollen Bitte an Gott, ihm und seinem Volk zu helfen. Aber das Staunen über die Größe Gottes, das steht zunächst mal im Vordergrund, sich diesem großen, allmächtigen Gott anzubefehlen. Ich glaube, der Josaphat, der hat das in dieser Geschichte erlebt, wie auch wir das erleben können, dass Krisen oft Gelegenheiten sind für besondere Gotteserfahrungen in unserem Leben. Ein zweites, was er erlebt hat in diesem Reden mit Gott, dass Gott beginnt zu reden oder dass ihm, dass dem Volk etwas bewusst wird, dass sie von Seiten Gottes etwas hören, was für ihr Leben plötzlich von entscheidender Wichtigkeit ist. Eine Zusage, fürchtet euch nicht. Das ist ja eine Aussage, die wir in der Bibel ganz, ganz oft haben. Wenn Gott zu seinen Leuten steht, kriegen sie ganz oft gesagt, fürchtet euch nicht. Seid nicht niedergeschlagen. Und dann etwas ganz Außergewöhnliches eigentlich, Unvorstellbares, was so unserem Leben und unseren Handlungen eigentlich auch völlig widerstrebt. Und ich glaube, das würde uns allen sehr, sehr schwer fallen. Gott sagt ihnen, fürchtet euch nicht, seid nicht niedergeschlagen. Es ist nicht eure Sache. Es ist Gottes Sache. Das sagt sich jetzt sicherlich zunächst mal so einfach. Aber ich denke, so grundsätzlich sollten wir das auch als Beispiel für unser Leben zunächst mal so wahrnehmen. Es ist Gottes Sache, auch wenn ich in meinem Leben in Notsituationen komme, wo ich nicht weiß, wo es lang geht. Gott hat sich dieser Situation angenommen. Fürchte dich nicht, es ist nicht deine Sache. Es ist Gottes Sache, weil er mit uns vorangehen will. Das ist das, was Josaphat hört, was er gesagt bekommt von Gott. Und dann stellt sich für uns sicherlich die Frage, Krisensituationen in unserem Leben, Fragen in solchen Situationen kennen wir. Die Frage ist natürlich, ob wir an Punkten sind, wo wir das Reden Gottes in unserem Leben auch hören. Ob eine aufgeschlagene Bibel eine Rolle spielt in unserem Leben oder der Besuch eines Gottesdienstes oder eines Hauskreises, wo man auch die Möglichkeit hat, sich darüber auszutauschen, zu hören, zu lesen, was Gott vor langer Zeit zu sagen hatte und was er auch für uns zu sagen hatte. Fürchte dich nicht, es ist meine Sache. Das ist die Zusage, die Gott hier dem Josaphat und dem ganzen Volk Israel gibt. Die Krise, eine Gelegenheit, Gott in einer ganz besonderen Art und Weise zu erfahren. Der Geist des Herrn kam mitten unter sie, so heißt es in diesem Abschnitt, und er redete mit dem Volk. Denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Das war die Verheißung, die Gott dem Volk gegeben hatte. Im dritten Schritt lesen wir hier, dass Josaphat, dass das Volk Gott verehrt haben, dass sie ihn angebetet haben. Vielleicht nochmal ein Unterschied zu der Bitte, die am Anfang formuliert worden ist. Ich lese auch hier nochmal ein paar Verse, Vers 18. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Bisschen weiter hinten und zu loben mit laut schallender Stimme, da war dann von den Leviten die Rede. Josaphat bestellte Sänger, die den Herrn loben sollten. Dank dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währt ewig. Das war so die Grundhaltung offensichtlich, die den Josaphat bewegt hat und die er versucht hat, auch dem Volk deutlich und klar zu machen in dieser Krisensituation. Sie beugten sich vor Gott. Das ist eine interessante Verteidigungsstrategie. Ich weiß nicht, ob wir die so anwenden würden. Das ist doch ziemlich unkonventionell. in dieser Art und Weise mit so einer Krisensituation umzugehen. Anbetung, Verehrung Gottes. Ich glaube, das ist so das Zentrum dieser ganzen Geschichte eigentlich, was uns hier begegnet, dass Gott uns darauf aufmerksam machen will, dass auch in den Krisen unseres Lebens, in ganz entscheidenden Situationen unseres Lebens, die Anbetung, die Verehrung Gottes eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen soll. Und wenn ich mir diesen Text so anschaue, da wird Anbetung, da wird Verehrung Gottes ja sehr umfassend beschrieben. Das ist viel mehr als einfach nur ein Lied singen, viel mehr als ein Musikstil. Und ich glaube, es ist völlig egal, ob wir Gott mit Paul Gerhardt oder mit einem Lied von Casting Crowns oder wie sie alle heißen, mögen verehren und anbeten. Aber Gott zu verehren. Und es geht auch nicht nur darum, ihn mit Worten zu verehren, sondern offensichtlich steckte da ja eine ganze Haltung dahinter, ein Lebensstil, was dann letztlich auch zur Tat geführt hat bei den Menschen in dieser Krise. Gott zu verehren, Gott zu anbeten, ist mehr als Worte machen. Es bedeutet auch, Worte zu machen. Aber Gott zu verehren, diese Grundhaltung im Leben zu haben, ich glaube, das kann unseren Alltag einfach prägen. Es bedeutet alles, ob das im Gottesdienst ist oder beim Hausaufgaben machen oder im Beruf, Gott zu verehren, einfach diese Grundeinstellung im Leben zu haben, mit ihm zu leben und sich ihm anzuvertrauen, aber auch unterzuordnen. Bei dem Stichwort Anbetung gibt es sicherlich viel Oberflächlichkeit. Da kann man in oberflächlicher Weise damit umgehen und sich vielleicht auch manchmal schnell einreden, ja, anbeten, ich habe angebetet. Jemand, der Gott anbetet, der neigt sich vor jemandem, der größer ist als er selber. Ich glaube, das ist das Zentrum dessen, dass man das anerkennt, dass da einer ist, der uns eben nicht auf Augenhöhe begegnet, so ein schönes Stichwort der Politik in den letzten Tagen gewesen, eben nicht auf Augenhöhe, sondern dass da einer ist, der größer ist, der mächtiger ist, der Anspruch hat, der das Recht hat, etwas zu sagen in mein Leben hinein. Anbetung, er wird groß sein. Ich oder wir werden klein sein vor ihm. Und es geht nicht in der Anbetung, es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Es geht auch nicht darum, dass ich mich toll fühle in der Anbetung, sondern es geht um Gott. Ich weiß nicht, wie sich Josaphat und das Volk gefühlt haben in dieser Situation, wo die Gefahr bestand, dass einen Tag später vielleicht ein Krieg losbricht. Ich glaube nicht, dass sie sich so toll gefühlt haben, dass sie so überzeugt waren. Aber sie waren in einer Haltung, die Gott verehrt hat. Und das ist das Entscheidende. Nicht das gute Gefühl, nicht derjenige, der anbetet, steht im Mittelpunkt, sondern es geht um Gott, der angebetet werden soll. Ich habe das die Tage gehört, so in den Medien kam das eigentlich gar nicht, das erzählte jemand und dann habe ich im Internet mal so ein bisschen geguckt, ob das stimmt oder ob ich da was dazu finden kann. Da ging es um die Atomkatastrophe in Japan. Und wir kriegen das ja in den Medien mit, dass da eine ganze Reihe Menschen teilweise unter katastrophalen Bedingungen, also sprich ganz, ganz wenig geschützt unter Umständen, unter diesen Umständen arbeiten müssen und auch da erhebliches Risiko für die eigene Gesundheit auf sich nehmen. Da werden sicherlich viele einfach hingeschickt, die haben keine Wahl und müssen halt einfach. Es gab aber auch Berichte von einer katholischen Gruppe von Christen, waren gar nicht so furchtbar viele, so eine Handvoll, die das, ich formuliere das jetzt mal so, die das als Teil ihrer Verehrung Gottes, ihrer Nachfolge Gottes gesehen haben, zu Gottes Ehre und zum Wohle ihres Volkes, freiwillig solche Aufgaben zu übernehmen. Ich glaube, das hat was ganz konkret, so tragisch das jetzt auch uns vorkommen mag und vielleicht auch unvorstellbar, es ist ja auch so weit weg, aber das hat sehr konkret etwas damit zu tun, Gott zu verehren und ihm nachzufolgen. Diesen Menschen, diesen Geschwistern ist das unendlich wichtig und sie leben ihren Glauben im Augenblick auf diese Art und Weise. Und ich glaube auch Josaphat und dem Volk Israel ging das damals auch so. Das war ja ein Beweis von Echtheit, was da geschehen ist. Es ist was anderes, ob ich im Gottesdienst sitze, uns geht's hier gut. Wir sitzen hier und beten, singen Lieder und hören uns da irgendwas an. Das ist auf der einen Seite sehr einfach, aber Gott zu verehren in diesem Umfeld eines Atomkraftwerkes oder eines Kriegsschauplatzes, wie hier in dieser Geschichte, in einem solchen Umfeld Gott zu verehren, ihn anzubeten, ist etwas ganz anderes und hat eine ganz andere Qualität, die uns Gott hier ja aufzeigen möchte. Und ich glaube, zu der er uns in Notzeiten, in Krisenzeiten unseres Lebens auch die Kraft und auch den Mut dazu geben möchte. Gott freut sich über unser Lob, Gott freut sich über unsere Anbetung. Ich weiß nicht, ob er das mehr tut, es hat mal jemand die Frage gestellt, freut sich Gott dann mehr darüber, wenn das Menschen aus einer Notsituation heraustun oder wenn sie es aus Freude heraustun. Vielleicht ist das viel zu menschlich gedacht, ich weiß es nicht. Ich glaube, er freut sich über unser Lob und wenn wir ihn verehren und wenn wir unser Leben wirklich ihm anvertrauen, in aller Schwachheit, in der wir das immer wieder tun können. Anbetung kann und wird auch unser Leben verändern. Ich glaube, das ist gar nicht mal die unbedingt erstrangige Motivation, dass das so sein muss, aber ich glaube, es wird geschehen. In dem Moment, wo wir Gott begegnen, verändert sich auch etwas in unserem Leben, an unserer Haltung, an unserem Denken über Gott oder über die Situation, in der wir stehen. Es ist nicht eure Sache, es ist Gottes Sache. Und ich muss gestehen, wenn ich sowas lese, gerade im Alten Testament, in solchen Geschichten, kommt das ja manchmal so vor, ich tue mich dann auch immer so ein bisschen schwer damit. Ist das nicht zu einfach gedacht? Kann ich jetzt einfach beten und die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, dann ist ja gut, Gott macht schon. Ich glaube, so einfach war es hier in dieser Geschichte letztlich auch nicht, auch wenn das vordergründig zunächst mal so wirkt. Aber der Josaphat und seine Leute, die waren da. Die saßen ja nicht irgendwo, sondern sie waren da, da, wo der Feind auch hingekommen ist. Sie haben sich dieser Situation ja nicht entzogen. Sie haben vielleicht auf unkonventionelle Art und Weise gehandelt. Ihr Glaube, ihr Vertrauen auf Gott hat ihnen andere Möglichkeiten aufgezeigt, in der Situation zu handeln. Aber sie waren trotzdem da, sie waren präsent und haben gehandelt. Nur eben anders, als man das vielleicht erwartet hätte. Gott loben, ihn anbeten. Wir werden das jetzt im Abendmahl und durch Lieder auch noch tun. Und ich hoffe, dass wir auch darin Gott begegnen und ihn einfach ein Stück weit wieder mehr erkennen, wie er ist und was er für uns bedeutet. Uns beugen vor Gott, so wird es hier in diesem Text beschrieben. Und die Leviten lobten Gott mit laut schallender Stimme. Ich denke, auch das ist eine schöne Formulierung. Unser Gesang muss vielleicht nicht unbedingt schön sein, aber er muss auch nicht gebrüllt sein, aber man darf das hören. Man darf dazu stehen, zu diesem Lob. Das Lob darf gesagt werden, auch laut, nicht unbedingt nur im Gottesdienst. Da, wo es uns halt einfach über die Lippen kommt und wo es uns manchmal wichtig ist, das zu sagen. Sich vor Gott beugen und Gott loben aus vollem Herzen. Das wollen wir jetzt im Rest des Gottesdienstes in Liedern und im Abendmahl dann auch noch tun. Amen. Lasst uns gemeinsam singen. Ich sehe das Kreuz. Die Band wird uns begleiten.